Vertrieb ist eine Kunst. Sucht euch da einen Coach, der mit euch zumindest mal zwei, dreimal Sessions zusammen macht, dem ihr mal zuhört, wie er das macht. Da werdet ihr so schnell so viel besser. Alles andere ist Zeitverschwendung.
Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers.
Heute geht es um eine Produktinnovation zum Thema Lastwagensicherheit. Und ich spreche mit Alexander und Heinz von dem Startup Convoy. 26.000 Lastwagen werden im Jahr in Deutschland aufgebrochen und nicht selten die Fahrer selber gefährdet. Heftig, oder? Alexander kommt aus einer Speditionsfamilie und auf der Suche nach einer guten Geschäftsidee für eine Gründung fanden er und Heinz dieses Problem spannend. Sie sind in der Prototypenphase. Wir diskutieren die typischen Probleme von sehr innovationslastigen Gründungen. Es gibt keinen etablierten Markt. Die potenziellen Kunden wollen viel. Gleichzeitig fehlt die Vorstellung und vielleicht sogar der Zahlungswille. Ein Henne-Ei-Problem. Eigentlich fehlt die Spezifikation, mit der das Produkt zu verkaufen ist. Aber ohne zu wissen, was gekauft würde, ist es gefährlich, die Spezifikation festzulegen. Wie kann trotzdem eine gemeinsame Produktentwicklung gelingen? Hier zitiere ich im Podcast das Buch von Bill Orlett, Discipline Entrepreneurship. Absolut empfehlenswert. Auf geht's, geht kräftig zur Sache. Viel Spaß dabei. Ja, Alexander und Heinz, herzlich willkommen im Podcast Ideencouch. Schön, dass ihr da seid.
Hi. Moin.
Von Convoy. Convoy heißt ihr. Sagt mal was, wofür Convoy steht.
Convoy steht für unsere Sicherheitslösung. Wir wollen nämlich LKW begleiten, also den Begriff Convoy, so wie er ursprünglich gemeint war, auch erfüllen mit unserer Idee.
Ihr wollt LKW begleiten, in welcher Form? Lauft ihr nebenher und macht dem Fahrer ein schöneres Leben, weil er schneller fährt als ihr?
Wir machen ihm ein schöneres Leben, aber nicht persönlich, dass wir mitlaufen, sondern mit einer Sicherheitstechnologie. Wir wollen die Zeit, die Ruhezeiten sichern. Wir möchten mit Sensoren Annäherung an den LKW erkennen. Und die Sensoren werden um den LKW herum angebracht, um halt die Sicherheit, die er während seiner Ruhezeit hat, zu steigern.
Ist das denn ein Thema? Also ist das, ich muss sagen, mir fehlt da jetzt Empirie und Fantasie. Werden Lastwagenfahrer häufiger überfallen?
Ja, prinzipiell widmen wir uns dem Thema Ladungsdiebstahl im Straßengüterverkehr. Und das ist ein sehr vielseitiges und vielschichtiges Problem. Und letzten Endes wollen wir mit unserer Lösung dort eben einen präventiven Ansatz schaffen, um diese eben nachhaltig verhindern zu können.
Also, ihr wollt verhindern, dass der Lastwagen aufgebrochen wird? Egal, ob der Lastwagenfahrer da ist oder nicht?
Genau. Unsere Vorstellung ist so, dass die Sensorik immer mitfährt und mit Maßnahmen ausgestattet ist. Das heißt, die Sensoren erkennen frühzeitig, ob sich da jemand annähert, und es wird auch frühzeitig klassifiziert, ob jetzt von dieser Bewegung von einer Gefahr auszugehen ist oder nicht. Damit können wir also die Gefahr erkennen, bevor überhaupt irgendein Schaden zugeführt werden kann. Und kombinieren wollen wir das mit präventiven Maßnahmen, also auch abschrecken.
Sprich, zum Beispiel?
Licht einschalten. Ja, die Täter reagieren dann meistens und lassen lieber ab von dem LKW oder den Fahrer aufwecken, dass er das über ein Kamerabild überprüfen kann, die Situation, und Hilfe holen kann. Oder manche Kunden möchten beispielsweise auch den Sicherheitsdienst mit einbeziehen. Da kann individuell auf den Kunden eingegangen werden, wie auch sein Sicherheitskonzept aussieht.
Mhm. Aber gib mir noch mal ein bisschen Empirie oder so. Also wie groß ist das Problem, was ihr da verhindern, verbessern, lösen wollt?
Also jedes Jahr werden in Deutschland etwa 26.000 LKW überfallen und Ladungsdiebstähle vollzogen. Und dabei handelt es sich um Waren im Wert von 1,3 Milliarden Euro, die dort gestohlen werden. Und hinzu kommen eben durch Lieferverzögerungen oder Produktionsausfälle eben nochmal eine deutlich höhere Summe, sodass man insgesamt von 2,2 Milliarden Euro sprechen kann, die das Problem eben schwer ist. Und bei der ganzen Thematik muss man zusätzlich noch betrachten, dass wir hierbei eine sehr hohe Dunkelziffer haben. Das heißt, dass viele Schäden häufig nicht gemeldet werden und gar nicht weiterverfolgt werden.
Wie seid ihr darauf gekommen? Wieso kümmert ihr gerade euch darum? Seid ihr schon immer große Lastwagenfahrer, Freunde, Lastwagenfans? Wie kam es dazu?
Also ich werde mit dem Thema Straßengüterverkehr im familiären Umfeld seit 15 Jahren jetzt konfrontiert und habe das Geschäft so ein bisschen mitbekommen, die Probleme, die operativen Prozesse. Und ich habe dann an der TU Logistik und Mobilität studiert. Aber das Thema war dann nicht weiter erstmal präsent. Und zum Ende meines Bachelors bin ich an ein Forschungsprojekt reingerutscht, wo es halt um das Thema Ladungsdiebstahl ging und Handlungsstrategien und Probleme in dem Bereich analysiert wurden. Und da ist hat sich das gefestigt, was Neues zu entwickeln.
Familiär heißt jetzt, hat deine Familie ein Speditionsunternehmen oder wie ist da der Link?
Okay. Genau, also.
Und seid ihr auch schon mal überfallen worden?
Das ist Standard. Also auch jetzt vor 3 Wochen mit vollem Programm, mit Gas in die Fahrerkabine einlassen.
Wow.
Das kriegt man mit.
Okay. Und wie hast du dann Heinz dazu gebracht, irgendwie mit an Bord zu kommen?
Genau, dann hatten wir uns im Masterstudium Wirtschaftsingenieurwesen kennengelernt und in sehr vielen Projekten zusammengearbeitet im Hinblick auf Entrepreneurship. Und da hat sich schnell herausgestellt, dass wir sehr gut zusammenarbeiten können und haben angefangen, an verschiedensten Ideen zu arbeiten. Und irgendwann kam dann meine Idee, da mit dem Thema Ladungsdiebstahl was tun zu müssen.
Also ihr wolltet was zusammen machen und eine der Ideen, die ihr gescreent habt, wo ihr geguckt habt, ist, dass das Richtige war Ladendiebstahl.
Genau, das war auf jeden Fall für uns beide die greifbarste und naheliegendste Sache, der wir uns annehmen wollten. Wir haben einfach sehr häufig drüber gesprochen, was Eigenes zu machen und in die Richtung zu denken. Und natürlich hat man dann auch andere Ideen auf dem Tisch, aber je mehr Alexander auch von seinem Netzwerk einfach erzählt hat, war das für uns einfach sehr, sehr schnell greifbar und auf dem Wege natürlich am schnellstmöglichen machbar, dort in die Richtung was umzusetzen.
Genau, damit sind wir ja schon ein bisschen in der Geschäftsmodell Canvas. Wir haben jetzt so über den Nutzen geredet, also Lkw-Fahrer das Leben zu vereinfachen, den Firmen Schäden zu verhindern, dass man auch ganz schnell bei Versicherungs und so weiter. Uns ist, glaube ich, auch schon ein bisschen klar, wer die Kunden sein könnten, also vor allem Logistikdienstleister. Habt ihr auch an andere Kunden gedacht?
Also wir haben erstmal auch andere Bereiche in Erwägung gezogen. Im Logistikbereich auch Schienengüterverkehr oder Baustellensicherung.
Ja, man erkennt relativ schnell, dass die Branche extrem vielschichtig ist. Das, was man eben auch bei den Schäden begutachten kann. Und natürlich neben unsere greifbarsten Kunden sind auf jeden Fall die Fuhrpark- und Fuhrunternehmen, die ja unmittelbar von dem Ladungsdiebstahl betroffen sind. Aber wir glauben natürlich auch, dass Versicherungen einen sehr hohen Mehrwert dadurch erhalten, wenn sie wissen, was auf den Parkplätzen, auf den Lkw-Parkplätzen tatsächlich wirklich los ist.
Und jetzt hast du gerade das Wort Glauben benutzt, ne? Da würde ich jetzt mal ein bisschen reingehen. Also mir erscheint das eine Branche, die sehr konventionell, sehr lange, sehr traditionell strukturiert ist. Ist da Offenheit? Ich meine, insgesamt erleben wir ja in der mittelständischen Wirtschaft doch langsam eine Offenheit für Startups und so und Interesse. Also da bewegt sich die letzten Jahre wirklich was. Aber ist das im Logistikbereich so? Ist das bei Versicherungen, die sowas absichern, so? Was für Gespräche habt ihr da geführt? Wie habt ihr euch da abgesichert?
Also Wir sind schon auf Offenheit gestoßen. Und die Kontakte, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, das Netzwerk, da sind wir immer noch im Austausch und die nehmen uns sich gerne Zeit für uns. Ich habe aber den Eindruck, da besteht der Wunsch, was mit uns zu machen, wenn wir wirklich was vorweisen können. Also wirklich ein Produkt haben, das die Sicherheit zu 100% darbieten kann. Und bis dahin müssen wir auf uns allein gestellt sein, zum Teil, was wirklich
Ist das
den
nicht ein
wichtigen.
Henne-Ei-Problem, dass ihr quasi die als Gesprächspartner braucht, was sie für sowas, was ihnen wichtig ist, was sie bezahlen würden und so? Und gleichzeitig wollen die, dass ihr was vorweisen könnt?
Genau. Also Input kriegen wir schon, dass die uns sagen, was sie brauchen. Nur dann ist es halt meistens sehr vollumfänglich.
Ja, und es ist eben vor allen Dingen ein Thema auch, wo findet man den Ansatzpunkt. Und um das vielleicht nochmal zu sagen, deswegen habe ich das Wort Glauben verwendet. Der erste Ansatzpunkt ist für uns natürlich das Fuhrunternehmen, das einfach unmittelbar an dem Schaden steht. Und im nächsten Schritt kann man natürlich dann auf Versicherungen zugehen. Das Ganze folgt einfach auch einer Reihenfolge. Und für uns ist es natürlich in einer, sagen wir mal, vielleicht auch einer alteingesessenen Branche, vielleicht etwas schwieriger. Im Prinzip ist es aber trotzdem so, dass man, glaube ich, dort einfach nur den richtigen Nerv treffen muss. Und den finden wir gerade heraus und den benötigen wir auch gerade für unsere Entwicklung. Deswegen sind wir da eigentlich sehr genau dran und denke ich, haben da jetzt eigentlich einen ganz guten Punkt getroffen bei dem
Okay.
Fuhrunternehmen.
Okay. Ja, also ich würde trotzdem an der Stelle ein bisschen motivieren. Also im Versicherungsbereich, der ist jetzt erstmal ein bisschen, klingt das so unnahbar, aber da gibt es ja unglaubliche Fachleute, die sich teilweise Jahrzehnte mit solchen Risiken beschäftigen. Ich habe selber in meinem Leben ein paar Experteninterviews in Versicherungen geführt. Ich werde nicht vergessen, als damals eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit auf den Markt brachte und ich dann mit so einem Typ da saß, der seit 10 Jahren daran recherchierte, und total stolz war jetzt, dass dieses Produkt auf den Markt gekommen ist. Also das sind echt Nerds, die total Bock haben. Und ich würde euch da eigentlich raten, ran da. Also ruft die Vorstandsassistentin, Schäden, Risiken an und erzählt, wer ihr seid und wen sie empfehlen kann im Unternehmen, mit dem ihr mal sprecht, der irgendwie das Thema Schäden, Prävention einschätzen kann, der euch ein Gesprächspartner ist. Also das ist eigentlich immer einer der besten Wege, weil die Assistentinnen haben voll den Überblick, die wissen genau, wer was drauf hat und wer helfen kann.
Ja, definitiv guter Hinweis nochmal. Also das müssen wir, glaube ich, einfach mehr machen, auch nicht nur den ersten Ansatzpunkt natürlich zu wählen, sondern dort auch einfach tiefer
Genau, so euch so
reinzuschauen.
gegenseitig. Ihr schreibt ja bei euren Werten in der Canvas. Ich bekomme ja immer von jedem, der in die Ideen-Couch kommt, vorher eine Canvas, damit ich mir so einmal so einen Überblick kriege. Und ihr schreibt bei den Werten Freiheit. Wir leben die Freiheit, so zu arbeiten, zu denken, wie jeder Einzelne es für richtig hält. Begeisterung, das alltägliche positive Miteinander im Büro entsteht durch die Begeisterung, sich der Herausforderung zu stellen. Hier habe ich eine Herausforderung für euch. Ja, also einmal die Woche ist 2 Stunden Primetime, wo ihr euch gegenseitig pusht und solche Anrufe tätigen müsst.
Ganz
Müsst,
genau.
dann irgendwann wollt und dann irgendwann findet ihr es auch richtig heiß. Ja, also so da, wo es schwer ist, da ist es cool. Ich glaube, und ich kann mir vorstellen, dass es so Mittelspaß macht, irgendwie Versicherungen und Logistikunternehmen anzurufen. Aber ich habe diese Branche gewählt und vielleicht ist es deswegen der Grund, dass da zumindest von außen betrachtet, das mit der Innovation so ein bisschen spärlich ist. Aber jeder zehnte Unternehmer ist bestimmt auch total cool und offen so. Also da haut da quantitativ durch und dann seht mal zu, dass ihr irgendwie euch dann ein Netzwerk aufbaut. Aber die Versicherer sind, glaube ich, können euch da die andere Seite der Medaille zeigen.
Absolut.
Gehen wir noch mal weiter in der Canvas, in einem Geschäftsmodell. Also Kernfähigkeiten bekomme ich jetzt so langsam mit von euch. Ne? Der eine hat familiär irgendwie da einen guten Bezug zu. Alexander bringt wahrscheinlich dann auch ein Netzwerk mit und so. Ihr habt beide Entrepreneurship, ihr habt beide Ingenieur hinter euch, ist ja total hilfreich. Und irgendwie wie ihr beschreibt, irgendwie seid ihr begeistert, ihr wolltet was machen, ihr habt die Leidenschaft, Unternehmer zu werden, auch super. Was fällt euch noch ein? Was sind noch Kernfähigkeiten, auf die ihr aufbauen könnt?
Ja, ich denke, hier muss man auf jeden Fall zwei Dinge noch erwähnen. Zum einen sind wir aktuell zu dritt. Unsere Mitgründerin Divya ist für den Punkt Softwareentwicklung bei uns zuständig und bringt dort einfach auch eine Menge Know-how im Bereich Embedded Systems und eben ja Hardware-Software-Technologien mit. Oh, das wäre so auf jeden Fall der eine Punkt, der, denke ich, noch ein sehr großer Bestandteil ist. Und der letzte sehr, sehr wichtige Punkt bei uns ist die Vielseitigkeit. Also wir kriegen aktuell eigentlich alles bewältigt und können uns mit ganzem Fokus irgendwie der Produktentwicklung widmen. Und für uns ist das gerade so ein bisschen die Idealvorstellung, weil wir halt wirklich Sachen abarbeiten können und uns nicht in dem ganzen Drumherum, was man sonst wirklich sehr häufig liest von anderen Gründern, als Probleme eben nicht beschäftigen müssen.
Das was denn? Was liest man denn da so, über was ihr euch nicht beschäftigen müsst?
Papierkram, Excel-Tabellen, Finanzen, Organisation,
Administration. Wie seid ihr denn finanziert?
Wir erhalten gegenwärtig das Exist-Gründerstipendium.
Alle drei?
Alle drei. Und
wie lange schon, wie lange noch?
Das hat begonnen im Oktober und das geht 12 Monate und bis zum September diesen Jahres.
Okay. Und wann wollt ihr euren ersten zahlenden Kunden haben? Was sieht da euer Zeitplan vor?
Den haben wir dieses Jahr noch.
Weil das ist ja so ein bisschen, also ich finde das total toll, die Gründerstipendien. Ich beobachte das jetzt auch schon eine Reihe von Jahren. Der Nachteil ist so ein bisschen, dass man da in so einem Cocoon gelassen wird, in dem man noch keinen Sales machen muss. Ne? Und dann ist es total schön und gemütlich, dass man sich den Challenges stellt, aber die eigentliche Challenge, Vertrieb, die muss man noch nicht, weil man noch keine Kohle verdient. Aber wenn der Oktober dann da ist, also so ein Produkt verkauft sich nicht in 1-2 Monaten. Ne? So ein Produkt verkauft sich in 3, 4, 5, 6 Monaten und da braucht man auch schon ein bisschen Glück. Liebe Hörer und Hörerinnen, da wir noch ein ganz junger Fisch im Podcast-Teich sind, freuen wir uns über Bewertungen und Feedback, die ihr uns hinterlasst. Geht also einfach auf eure Podcast-App und lasst uns Sterne da. Wir freuen uns natürlich über 5 Sterne und wir freuen uns aber auch über intensives Feedback. Wenn das eure App nicht vorsieht, dann geht auf laborx-hamburg.de, drückt auf Podcast, da gibt es tolle Shownotes zu jedem Podcast, auch sowieso, glaube ich, spannend. Und eben die Sternefunktion mit einem Freitextfeld. Schreibt rein, was wir noch besser machen können oder auch, wenn ihr was gut fandet. Wir freuen uns. Herzlichen Dank. Also man braucht einen systematischen Vertriebsprozess, wahrscheinlich von 6 bis 12 Monaten muss man die Pipeline füllen, wo man die Leute immer wieder auf Wiedervorlage hat und langsam den MVP ausweitet. Absolut. Seid ihr da dran?
Absolut. Also Vertrieb wird bei uns definitiv Teil des Produktentwicklungsprozesses sein. Wir haben eigentlich eine relativ klare Vorstellung, wie der Kunde mit uns nicht nur das Produkt eben entwickeln soll, sondern tatsächlich in diesen Sales-Zyklus direkt mit reingeworfen sollen. Und den wollen wir idealerweise an Qualitätsmerkmale unseres Produktes knüpfen, in Form beispielsweise eines Service-Level-Agreements. Genau.
Okay, also das ist die Idee, dass ihr jetzt stärker in den Vertrieb geht und die Pilotkunden zu Mitentwicklern der Lösung macht, ja?
Genau.
Und da gibt's da schon jemanden? Also was ist denn mit deiner Familie, Alexander? Sind die dabei?
Ist ein guter Punkt. Also was wir fahren, sind Plantransporte. Das sieht man ja jeden Tag, dass die aufgeschlitzt sind. Ich sage immer, eigentlich ist nur jeder 10. LKW nicht aufgeschlitzt. Da muss man darauf achten.
So, aber das, okay.
Aber der Punkt ist der, die Unternehmen, die am bereitesten dafür sind, in so eine Technologie zu entwickeln, sind unserer Meinung nach in erster Linie Unternehmen, die zum Beispiel Sicherheitstransporte fahren, also eher Kofferfahrzeuge haben und so weiter. Das heißt, wir haben hier im familiären Umfeld eine Flotte an Fahrzeugen, die wir jede Woche, wo wir ranfahren können, testen können und so weiter. Aber das ist auch der Bereich, wo das Geld nicht wirklich locker sitzt, ja, weil es werden Planfahrzeuge eingesetzt, weil sie günstiger sind, weil und wiederum bei den Kofferfahrzeugen, die rundum geschlossen sind, das ist nämlich der Unterschied, da wäre die Technologie sicher, weil da auch die Bereitschaft für so einen Transport mehr zu bezahlen höher ist.
Okay, aber also das ist jetzt, sage ich mal, erstmal eine averse Struktur, ne? Dass diejenigen, die am meisten Überfälle haben und damit ein großes Problembewusstsein haben, diejenigen sind, die wegen geringen Margen am wenigsten bezahlen wollen und deswegen am wenigsten offen sind. Das ist schon ein Thema. Das klingt ein bisschen tricky.
Genau, und deswegen kontaktieren wir aktuell halt Unternehmen, die sich als eher innovativ und technikaffin und auch offen für solche Technologien begeistern lassen.
Das ist Wie sucht ihr die? Wie findet ihr die?
Also zum einen über die Dienstleister, die wir kennen. Da versuchen wir, Kontakte herzustellen.
Genau, und das Zweite ist einfach klassische Recherche. Spedition in Hamburg, alleine da gibt es über 1000 Stück. Und ja, das muss man sich tatsächlich dann in dem Schritt auch sehr einfach vorstellen, denn dort wird eine Liste erstellt bei uns und wir versuchen, die nach allen möglichen Gesichtspunkten zu clustern und für unterschiedliche Punkte eben dann auch zu verwenden.
Und was macht ihr dann? Habt ihr jetzt geclustert? Was passiert dann?
Also momentan arbeiten wir so, dass wir dann den persönlichen Kontakt suchen, auch eher zu Entscheidern. Also
wie viel macht ihr da die Woche? Erzähl mal.
Ich finde schon, dass so 2 Vormittage mindestens drauf.
Okay, 2 Vormittage seid ihr beiden irgendwie am Telefonieren.
Ja.
Und habt ihr dann Vertriebstraining genossen, also wie man sowas macht?
Marke Eigenbau.
Okay, das wäre mein nächster Tipp. Ja. Damit verschwendet ihr viel Zeit und Energien. Vertrieb ist eine Kunst. Ich finde super, dass ihr das macht. Ich finde super, dass ihr da aus der Komfortzone rausgeht. Aber sucht euch da einen Vertriebscoach, der mit euch zumindest mal 2-3 Mal Sessions zusammen macht, dem ihr mal zuhört, wie er das macht. Und dann hört der euch zu. Da werdet ihr so schnell so viel besser, dass alles andere ist echt Zeitverschwendung, würde ich jetzt mal brutal sagen.
Ja, gute Idee. Vor allen Dingen haben wir noch Exist-Coaching-Mittel, die wir dafür aufwenden können.
Ja. Ich kann euch da auch jemanden nennen, irgendwie machen wir jetzt aber nicht hier, aber von dem haben wir alle hier Vertrieb gelernt.
Ja, sehr gerne.
Okay, kommen wir zur linken Ecke des Geschäftsmodells, Ertragsmodell. Also Kostenstruktur ist, glaube ich, klar, ne? Entwicklung irgendwie. Dann braucht ihr wahrscheinlich Hardware, also Sensoren, Elektronik, habe ich jetzt rausgehört, die ihr einkauft und zu einer Lösung zusammenbastelt und eine Softwareentwicklung. Ja, und dann wahrscheinlich eure Gehälter vor allem jetzt erstmal für Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb.
Ja.
Ja. Und Ertragsquellen, wie soll sich das rechnen? Kommt ihr an euer Geld?
Wir möchten unseren Kunden das Sicherheitssystem in einem Abo-Modell anbieten, weil wir haben erkannt, dass höhere Einmalinvestitionen einfach generell sehr schwierig sind in der Branche und möchten dahingehend versuchen, dass wir durch einen gewissen Sicherheitsstandard, den wir eben Kunden für ihre Flotte kontinuierlich bieten können, auch ein kontinuierliches und letztendlich natürlich auch irgendwie erfolgsabhängiges Preismodell da dran knüpfen und die Ertragsquelle in dem Aspekt knüpft sich eben dann möglichst an ein erfolgreiches Produkt, das über die Zeit natürlich auch intelligenter wird.
Man muss halt noch hinzufügen, und unser Ansatz ist auch, den Kunden wirklich sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren zu lassen, dass er mit der Technologie nicht alleine sich gelassen gefühlt, dass wir ihm die einfach nur verkauft haben und er soll gefälligst eine Schulung machen, sondern er hat durchgehenden Support und kann sich wirklich auf seinen Transport konzentrieren und die Sicherheit uns abgeben.
Okay, habe ich, glaube ich, alles ganz gut verstanden. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was ich für euch tun kann. Was habt ihr mitgebracht? Was, wo drückt euer Schuh? Ich habe jetzt ja an zwei Stellen schon ungefragt irgendwie reingegrätscht. Ich hoffe, das war okay. Aber jetzt irgendwie, ab jetzt reagiere ich gefragt.
Ja, wir haben ja sehr viel über Kunden gesprochen und ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt. Wir hatten in den letzten Jahren uns sehr viel unterhalten mit der Branche, mit verschiedensten Akteuren und die haben uns immer ein sehr ausgereiftes Produkt beschrieben. Das heißt, der LKW soll wirklich 360 Grad ausgeleuchtet werden mit den Sensoren, die Maßnahmen müssen perfekt abgestimmt sein, Licht, akustischer Alarm, eine Kamera etc. Und erst dann würden die das in Erwägung ziehen zu nutzen. So hörte sich das immer an. Und für uns war es ein bisschen schwer, das zu greifen, weil da doch noch einiges an Entwicklung gesteckt werden muss, um so viel Funktion auf einmal anbieten zu können. Deswegen ist hier so ein bisschen die Frage, wie können wir diese Anforderungen ein bisschen zurückschrauben? Wir haben uns jetzt gesagt, wir entwickeln uns Richtung MVP und beschränken uns an die Funktion. Schaffen wir damit trotzdem, den Kunden irgendwo abzugreifen?
Ja. Mhm. Also MVP steht ja für Minimum Viable Product. Also wie kann man ein Produkt so klein machen, dass man es sich erstmal entwickelt kriegt und es trotzdem schon anfängt, sich verkaufen zu lassen, so, ne? Das vielleicht nochmal für den Hörer als Hintergrund. Ja, verstehe. Also, wenn ihr die fragt, dann sagen die alle immer das Rundum-Sorglos-Programm und dann bräuchtet ihr ein paar Jahre und dann kommt ihr wieder und sagt, hier, wir haben euer Rundum-Sorglos-Programm und dann fällt denen vielleicht auf, dass sie doch was ganz anderes brauchen, weil sie das ja noch gar nicht kennen, ne? Also, die sind ja auch, ihr baut ja einen Markt auf, den es noch nicht gibt. Oder? Genau. Gibt es sowas schon? Das ist ja das Spannende, ne? Market Building, es klingt immer irgendwie total cool, in den Markt reinzugehen, den es noch nicht gibt, da hat man ja wenig Wettbewerber, aber das Problem ist, dass dann eben auch wenig Kaufstrukturen gibt, keine Budgets gibt irgendwie. Also Market Building ist wirklich a tough one. Also ja, ich glaube, ich habe da als erstes einen Buchtipp. Also wirklich super, super toll wird das beschrieben. In Discipline Entrepreneurship von einem, fällt mir der Name des Typens nicht ein, aber das bringe ich dann nochmal in die Shownotes, aber das ist ein Professor an einer der Elite-Unis in den USA, der jedes Jahr über 100 Startups mit seinen Studenten gründet und der, ich glaube, in 21 Schritten, also ist richtig schön, schwierig, komplex, da durchgeht, wie man einfach seine Zahlungsbereitschaft misst, seinen Markt findet. Also ihr habt da sicherlich schon 3-4 Stufen von, aber das würde ich, kann ich total empfehlen. Für in einem Bereich, wo man wirklich so eine starke Innovation vorantreiben will, wo man Market Building machen will, da ist Discipline Entrepreneurship, also quasi die Disziplin des Entrepreneurships oder gleichzeitig könnt ihr sagen, diszipliniert Unternehmer sein. Ich weiß nicht, wie die Amerikaner das meinen. Vielleicht spielen die auch mit diesen Worten. Ich höre da immer beides raus. Das ist meine absolute Empfehlung an euch an der Stelle. Mhm. Ich schicke euch dann nochmal ein Interview. Ich habe mal mit einem Unternehmer ein Interview gemacht, der wirklich ein Produkt, witzigerweise auch Sicherheitstechnologie. Da ging es um Sicherheit von Frauen in unsicheren Großstädten wie Kapstadt. Der das genau nach diesem Buch entwickelt hat und damit irgendwie wirklich erfolgreich war, weil er meinte, das ist einfach eine gute Guidance. Okay. Jetzt gäbe es nochmal so einen ganz anderen Ansatz, ne? Also ihr könntet natürlich auch einfach mal 2 oder 3 Produktalternativen beschreiben, wo ihr absichtlich Dinge weglasst und zu jedem ein Produkt plagt, formuliert, als wenn es das Produkt gäbe.
Mhm.
Ja, Die nennt ihr dann ruhig auch ein bisschen anders, dass der Fokus des Vertriebs und des Lesers, des Kunden dann auch darauf gerichtet wird, so die Lichttechnologie oder die Soundtechnologie oder so. Und dann macht ihr über Google AdWords, also über das Anzeigenschalten auf Google, kauft ihr euch irgendwie ein bisschen Longtail-Traffic, der nicht so teuer ist, und haut auf jedes dieser Produktblätter paar hundert, paar tausend Suchen rauf. Und dann guckt ihr, wer das nach dem Lesen sich bei euch registriert. Und dann misst ihr die Conversion.
Ja, also Online-Experimente sind auf jeden Fall ein guter Punkt, wo wir dem uns jetzt auch erst vor kurzem angefangen haben zu widmen, weil das natürlich einfach Messbarkeit und messbare Daten erzeugt. Generell trifft das Ganze einen ganz guten Punkt, denn ich glaube, viele Kunden bei uns, die wissen noch gar nicht, was sie alles brauchen könnten oder was ihnen alles in ihrem ganzen täglichen Umgang auch hinsichtlich Daten helfen würde.
Habt ihr denn mal analysiert über ein Keyword-Analyse-Tool wie Systrix oder so, also sicherlich nicht selber, weil das ja relativ teuer ist, die Lizenzen, aber über einen Partner, was denn da so gesucht wird, was so die Suchworte in Deutsch sind?
Nee, müsste man definitiv intensivieren und genauer machen. Also das, was wir bisher gemacht haben, wir haben natürlich versucht, hinter unsere Website vor allen Dingen Keywords zu legen und dann natürlich auch zu schauen, was geht denn bei den Keywords letztlich ab? Aber das ist natürlich bisher oberflächlich.
Das ist ja quasi SEO, ne? Organisches Wachstum. Ist auch total natürlich mittelfristig total richtig und wichtig, weil das andere Geld kostet, dauert nur zu lange. Ja. Für das, was ihr jetzt entscheiden müsst, braucht ihr schnell Traffic und schnell Conversion-Experimente. Und da würde ich wirklich versuchen, auch mit jemandem zusammenzuarbeiten, der da echt Ahnung hat, der das Google Analytics Board so aufbaut, dass es von Anfang an klar ist, dass die Datenströme euch Aussagekraft geben. Also wenn ihr das selber lernt, das kostet viel zu viel Zeit, kostet wertvolle Monate, in denen ihr in die falsche Richtung vielleicht schraubt. Also da würde ich auch, ich weiß nicht, wie viel 1.000 Euro ihr von Exist für Beratung kriegt, aber ich würde mal gefühlsmäßig sagen, die Hälfte für Vertrieb und die Hälfte für Online-Marketing, Experiment, Vertrieb.
Okay, ja, noch ist was da.
Gut. Okay, also I see your point, aber ich glaube, das wären die beiden Wege, die ich gehen würde. Wirklich viele direkte Gespräche und dann ein sehr schlauen, offenen Fragenkatalog, in dem man eben nicht abholt, was wünschst du dir alles, sondern indem man sagt, so, wir haben jetzt zwei Produkte fast fertig, welches wird dich am meisten interessieren oder so.
Ja.
Aber das, da sind andere besser als ich. Aber das, so würde ich gehen. Also ich würde es irgendwie quantifizieren über Online-Marketing und qualifizieren über Direktgespräche.
Ja, sicherlich noch eine Frage? Aspekt, wo man sich externe Hilfe auf jeden Fall auch gut dazu holen kann. Absolut.
Ja, unbedingt. Das ist so, in Deutschland ist so Vertrieb ja so ein bisschen so ein Bäh-Thema. Es hat sich ein bisschen verbessert im Startup-Bereich. Aber passt auf, dass ihr nicht in diese Falle von rundum sorglos Stipendien ohne Vertriebsdruck. Ich weiß, da müsst ihr dann euren Businessplan ab und zu mal updaten und da schreibt ihr dann, Papier ist geduldig, schöne Worte rein, aber das ist nicht the real life. Ja, also the real life ist irgendwie anrufen und versuchen, was zu verkaufen, was es noch gar nicht gibt, um zu gucken, ob ihr eine Chance hättet.
Ja.
Noch was? Kann ich noch was für euch tun?
Ja, und dann der letzte Punkt. Knüpft eigentlich auch direkt hier ran, ist die Frage, wie schaffen wir es dann, mit diesen Kunden aus dieser Testphase zu kommen, ja, wenn wir den schon gewonnen haben, mit denen gemeinsam die Funktion vielleicht auch konkretisiert haben, umgesetzt haben, den Sprung zu schaffen zum zahlenden Kunden, der auch da bleibt und vielleicht seine gesamte Flotte irgendwann ausstellen würde.
Ja, das ist auch ein gutes, leider nicht so einfaches Thema. Also erstmal kann man ja sagen, so der erste Impuls wäre ja so Pilotkunden gewinnen für erstmal alles umsonst, so, ne? Ja. kommt ihr wahrscheinlich irgendwo auch nicht ganz dran vorbei, hat nur den totalen Nachteil, dass ihr damit nicht wirklich rausfindet, ob die zahlungsbereit wären, wenn es nicht umsonst wäre. So, ja. Von daher habe ich in eurer Canvas, da gab es mal eine Zeile, nach einer erfolgreichen Testphase mit einem Fahrzeug werden 10 bis 20 Fahrzeuge ausgestattet. Also, wenn ich es richtig verstehe, das fände ich schlau, wäre irgendwie, wäre das quasi so der Deal, den man macht, so, ne? Wir testen das und, aber du unterschreibst uns dann auf eine Art hier schon den moralischen Auftrag für die nächsten. So, ne? Ist auch nicht so richtig schön, aber es ist vielleicht schon ein bisschen besser. Oder eben, ihr macht es andersrum. Das war quasi, wo wir eben schon waren. Ihr tut so, als wenn es das gibt, verkauft es und dann sagt er, okay, gute Nachricht für dich. Du kriegst es erstmal umsonst, weil es noch nicht fertig. Aber wir freuen uns dann danach auf die Bestellung. Aber die ersten 1, 2, 3 Lastwagen machen wir umsonst. Also ihr dreht es um.
Ja.
Ne, da wird es den einen oder anderen überraschenden Gespräch geben, aber dann müsst ihr durch. Also dann, wenn dann einer sagt, finde ich doof, irgendwie, dann hat er eben noch nie was von Startups und MVPs und irgendwie Prototypen gehört. Aber das kann man schön formulieren. So, also ihr seid Ingenieure und ihr wisst, wie gefährlich das ist, am Markt vorbei zu entwickeln, und deswegen hat auch euer Professor oder frag mich nicht. Also müssen wir mal überlegen. Aber ich glaube, ich würde es erst verkaufen und dann sagen, hey, gute Nachricht, ihr seid Pilotkunden, ihr kriegt irgendwie die ersten 1, 2, 3 Lastwagen umsonst.
Ja. Ja, ja, hinsichtlich Vertragsgestaltung, da gibt es auf jeden Fall einige Überlegungen, wo man noch, glaube ich, im richtigen Moment einfach sehr genau hingucken muss, dass man es eben auch schafft, diese Pilotkunden in einen zahlenden Vertrag umzuwandeln. Und idealerweise ist natürlich vielleicht auch das Knüpfen an ein funktionierendes Produkt. Also wir haben bisher Gedanken auch dahingehend gehabt, das eben an ein gewisses Qualitätslevel eben zu knüpfen. Wenn wir eben, sobald das Produkt mit dem Pilotkunden zusammen eine gewisse prozentuale Sicherheit, beispielsweise 80% oder 90% erreicht, dass sich dann der Vertrag automatisch in einen zahlenden Vertrag umwandelt. Das waren auch noch Gedanken, die wir derzeit da haben und auch viel diskutieren.
Ja, also ich verstehe, wo es herkommt. Ich finde es auch nicht schlecht. Gefühlsmäßig viel zu akademisch, viel zu kompliziert. Es verhindert, dass ihr Vertrieb macht. Und ich glaube, deswegen diskutiert ihr das sehr intensiv, weil es verhindert, dass ihr da anruft und sagt, hier ist die Lösung, kauf sie. Und darum geht's jetzt. Darum geht's jetzt.
Ja.
Alles andere ist so ein bisschen irgendwie Entrepreneurship studieren und ein bisschen rumexperimentieren. Aber das ist jetzt, wenn ihr es ernst meint, wenn ihr Unternehmer sein wollt, ihr habt euch jetzt echt ein dickes Brett ausgesucht. Ne? Ihr habt euch jetzt wirklich einen Bereich ausgesucht, wo ihr Market Building machen wollt, wo ihr eine Innovation entwickeln wollt und so weiter. Ne? Geht auch ein bisschen einfacher. Aber wenn ihr das ernst wollt, dann müsst ihr das, was da am schwersten ist, nach vorne ziehen, nämlich Vertrieb. Ja, schaut euch das in Discipline Entrepreneurship genau an, wie die das machen. Und dann kommt da die Probe, ob eure Werte wirklich so sind, dass ihr euch gegenseitig pusht und begeistert, um den Herausforderungen zu stellen.
Ja, ist gut zu hören. Müssen aus der Uni noch rauswachsen, da sind wir erst seit 4 Monaten raus.
Super. Okay, aber ich find's toll, wie ihr, ihr sprecht ja quasi fast wie einer. Also wenn irgendwie eure Zusammenarbeit so gut ist wie euer Zusammensprechen, dann habe ich keine Sorge. Und also ich wünsche euch viel Erfolg. Erzählt mal irgendwann, wie es weitergegangen ist. Erstmal good luck. Bis bald.
Vielen Dank.
Vielen Dank und ciao.
Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Redaktion: Mira Hische. Technische Bearbeitung: Benjamin Wölfing.